Dieser Podcast wird präsentiert von der Firma West GmbH. Ihr Spezialist für Rollladen, Sonnenschutz und Hausautomation in Mannheim. Offizieller Business-Club-Partner des SV Waldhof Mannheim.
Herzlich willkommen zur 13. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit mir im Studio ist der Cicero oder wie der Hardcore-Lateiner sagen würde, der Kikero der Sportredaktion, Alexander Müller. Hi Alex.
Salve Thorsten.
Du wunderst dich vielleicht ein bisschen über die Einleitung, aber ich wollte einfach nochmal zum Ausdruck bringen, wie tief mich dein Schalke-Kommentar vom Montag beeindruckt hat. Andere hätten geschrieben, alles Kacke, nie mehr erste Liga, aber du hast uns ganz beiläufig erklärt, was es mit dem Begriff Tabula Rasa auf sich hat und hast uns mit einem Horaz-Zitat aus dem Text verabschiedet. Du hast dir sogar Fanzuschriften bekommen von Lesern, die wieder ihren kleinen Stohwasser aus dem Regal geholt haben. Da würde es mich einfach interessieren, Alex, wieder nur schnell oberflächlich was angelesen wie sonst oder hast du ein großes Latinum oder sowas sogar?
Ich weiß nicht, warum du mich hier beleidigen musst gleich am Anfang, aber natürlich habe ich das große Latinum erworben. Ja. Es war harte Arbeit. Ich habe es in NRW gemacht.
Also kleines Latinum.
Ja, gut, da rümpft ihr Baden-Württemberger so die Nase drüber über das NRW-Abi, aber wir haben da auch schon ein echt hohes Niveau gehabt in der Schule. Gymnasium auf der Morgenröte in Siegen.
Bekannt.
Gehen Grüße raus.
Bekannt für seine Lateinausbildung.
Absolut, ja. Und da ist dann schon was hängen geblieben.
Ja, habe ich durchaus zur Kenntnis genommen. Also ich muss sagen, ich habe mein Latein eher aus den Asterix-Heftchen. Für mehr hat es nicht gereicht. Ich war eher so der moderne Sprachler, also Französisch, Englisch, klar. Und hilft uns hier ja auch im Dreiländereck ein bisschen mehr. Die Nähe zu Frankreich, da kann man mal im Supermarkt sein Verrouge kaufen, ohne sich zu blamieren an der Kasse. Und auch bei der Tour de France wusste ich immer, wo der Presseparkplatz ist oder wo es zum Interviewwagen geht. Also ein bisschen ist da auch was hängen geblieben. Also so hat beides seine Vorteile. Aber wir wollen uns ja nicht über irgendwelche sprachlichen Ausbildungswege hier unterhalten, sondern es geht ja wie immer um den SV Waldhof. Und da sind wir top aktuell. Der Waldhof am Montagabend im Einsatz gewesen, 2:2 gegen den FC Bayern München 2 oder Campus, wie er so neu modern heißt.
Ja, ist das ja die Nachwuchsakademie des FC Bayern. Das ist
der Campus, ne? Die zweite Mannschaft. Und wir haben da ein 2:2 erlebt. Der erste Punkt nach 3 Niederlagen in Folge, jetzt auch im neuen Monat. Und die Frage ist dann natürlich immer, ein Punkt gewonnen oder 2 verloren. Wie ist deine Einschätzung so zu dieser Partie?
Also wenn man nur auf die Spielanteile schaut, geht die erste Halbzeit an den SV Waldhof, die zweite Halbzeit dann an Bayern 2, kann man unterm Strich sagen, unentschieden geht in Ordnung. Wenn man dann aber nochmal detailliert aufs Spiel schaut und einsteigt, dann muss man sich zum Beispiel diesen Elfmeter anschauen, den die Bayern bekommen haben vor dem 1:1, der dann eher relativ lachhaft war. Und in der Phase gegeben wurde, wo der Waldhof klar am Drücker war. Es ist auch klar, das hat Klöckner auch nach dem Spiel gesagt, wenn du halt mit einer 3:1 oder 3:0-Führung, dafür wären auch die Chancen da gewesen, in die Pause gegangen wärst, wären die kleinen Bayern, die ja das Nachholspiel in Dresden vom vergangenen Mittwoch noch in den Beinen hatten, bestimmt nicht mehr so zurückgekommen, wie sie dann zurückgekommen sind. Also es ist dann, ich sag mal so, der Punkt ist okay, aber es war mehr drin.
Ja, ich habe es mir parallel am Fernsehen angeschaut, da kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Mich hat auch ein bisschen überrascht, dass so in der zweiten Halbzeit dann wirklich so ein bisschen die Luft rausgegangen ist. Da waren ja die Bayern schon schwer am Drücker. Aber lass uns nochmal, um im Bild zu bleiben, in medias res gehen, ganz an Anfang zurück nochmal vielleicht. Startaufstellung war ja dann doch schon ein bisschen verändert gegenüber der Partie in Rostock, weg von der Dreierkette wieder ins alte 4-2-3-1-System. Und wir haben in der Abwehr zum Beispiel auch gesehen, da ist Verlat wieder auf die Bank und Golke in die Innenverteidigung gerückt. Ich habe ihn da sehr stark gesehen. Er hat ein paar tolle Grätschen rausgeholt.
Eine
Monstergrätsche. Da war das Timing absolut genial. Also, ich meine, wenn er da eine Zehntelsekunde zu spät kommt, gibt es natürlich eine Elfe, aber er hat da sehr, sehr patent gespielt und wir hatten ja öfter schon die Diskussion, wer ist der Mann für die Innenverteidigung. Das war das Erste, was wir da gesehen haben, dass es da diesen Wechsel gegeben hat. Dann war Jan-Hendrik Marx das erste Mal wieder in der Startelf von Beginn an auf seiner angestammten Position auf der rechten Verteidigerposition und Dennis Jastrzemski zum zweiten Mal auch vom Start weg auf der linken Seite, da wo sonst Garcia spielt. Diese drei Änderungen waren augenfällig. Und wie fandest du diese Veränderung im Gegensatz zum Rostock-Spiel?
Also, wir haben ja Gurke-Fälle hat schon angesprochen. Gurke hat eine ordentliche Leistung abgeliefert mit dem Highlight dieser einen Grätsche. Man kann sich vorstellen, dass Jesper Verlaat über seine aktuelle Situation nicht besonders amused sein wird, weil er ist ja einer, der fühlt sich als Zweitligaspieler unterm Strich. Er hat auch in Sandhausen viele Zweitliga-Einsätze gehabt und dann wechselst du in die dritte Liga.
Ist ja auch vom potenziellen Zweitligaspieler.
So, und was erwartest du dann, wenn du von der zweiten in die dritte Liga wechselst? Erwartest du natürlich, dass du Stammspieler bist. Jetzt hat er aber große Probleme gehabt, an Gurke vorbeizukommen. Es wird sich jetzt natürlich ändern, kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, die Gehirnerschütterung bei Marcel Segert. Der wird garantiert die nächsten ein, zwei Wochen kein Fußball spielen können. Also dann wird es ohnehin auf das Duo Gurke Verlaat hinauslaufen. Ja, aber es scheint so zu sein, dass Gurke intern Verlaat ein bisschen den Rang abgelaufen hat. Man kann da natürlich auch spekulieren. Gurke ist jemand, der auch bei anderen Vereinen große Begehrlichkeiten geweckt hat schon.
Der auch ein bisschen ins Schaufenster gestellt wird vielleicht.
So, der natürlich auch im Sommer eine ordentliche Ablöse bringen kann. Und wenn der jetzt noch ein paar gute Leistungen bringt, dann könnte ja auch die potenzielle Ablösesumme nochmal steigen. Also das will jetzt niemand unterstellen, aber das kann vielleicht auch so ein kleiner Hintergedanken sein. Aber Klöckner sagt primär, bei mir gilt das Leistungsprinzip. Der Gurke hat gute Leistungen gezeigt und der hat jetzt erstmal die Nase vorn.
Und bei Verlaat waren jetzt auch keine Verletzungen, bei Gurke keine Verletzungen. Also die hatten jetzt den gleichen Ausgangsstand sozusagen.
Also du meinst bei Segert?
Nee, ich meine jetzt beide, du hast ja beide zur Auswahl gerade. Sozusagen.
Stimmt,
und
ja.
Dann wird es wohl auch so gewesen sein, dass im Training die Leistungen dementsprechend waren, dass es keinen Grund jetzt gab, um Gurke rauszunehmen.
Nein. Bei Max, Punkt Nummer zwei, muss man sagen, ihm hat man dann halt schon angemerkt, dass er lange raus war. Auch wenn dieser Elfmeter im Endeffekt keiner war, den er dann verursacht hat. Er hatte da seine Aktien drin, er hat diese Situation mit einem relativ überflüssigen Fehlpass aus dem eigenen Strafraum eingeleitet und ist auch sonst, was man von ihm so kennt, diese klassischen Flügelläufe, wo er den Rechtsaußen hinterläuft, in dem Fall Kostli. Das hat man nicht so gesehen, aber das muss man ihm natürlich auch verzeihen, wenn du drei, vier Monate raus bist, wird es nicht von einem Tag auf den nächsten funktionieren, außer du heißt Marco Schuster. Der Marco Schuster kann ja offenbar auch nach einem halben Jahr Fußballpause sofort da wieder auf dem Niveau spielen, wo er aufgehört hat. Aber das ist, glaube ich, die Ausnahme. Ja.
Dann hatten wir Dennis Jastrzemski zum zweiten Mal vom Start weg, diesmal allerdings in der taktischen in anderen Formation. Auf der linken Flügelposition sozusagen. Also mir ist aufgefallen, wieder viele Läufe nach vorne, viel mit dem Ball. Er ist unheimlich schnell, aber was auch aufgefallen ist, da waren ein paar Pässe nach hinten, die ordentlich daneben gegangen
Absolut.
Sind. Also auch was die Defensivleistung betrifft, da ist noch Luft nach oben. Ich glaube, du kannst ihn bringen, wenn du wirklich da Bewegung reinbringen willst ins Spiel, aber da sieht man vielleicht dann auch, wo die Defizite noch sind. Also hat er den einen Konter der Bayern praktisch mit diesem Querschläger da mit eingeleitet in die Mitte. Mhm. Klar, junger Kerl noch, muss vielleicht taktisch noch auch gucken, wo er die Augen überall haben muss, wenn er seine Bälle spielt mit 21. Aber da hat man ein bisschen gesehen, wo es vielleicht dann auch noch hapert.
Es ist war, ja
war
auch
mein
so,
Eindruck jetzt
ja,
im Fernsehen.
Du hast auch völlig recht. Man erkennt bei ihm natürlich auch, dass es ein Nachteil ist, wenn du im Winter kommst. Also ich meine, man könnte sich vorstellen, wenn der die ganze komplette Vorbereitung mitmacht, wenn der dann die taktischen Vorgaben verinnerlicht und so weiter und so fort, dass der viel besser im Spiel integriert wäre, als das jetzt ist. Er zeigt immer wieder gute Ansätze. Der ist auch bestimmt ein Spieler, der vielleicht sogar über Drittliganiveau ist irgendwo. Aber er ist noch immer so ein bisschen ein Fremdkörper geblieben. Also wenn du dir das Zusammenspiel anguckst, die Laufwege und so weiter, da funktioniert noch so einiges nicht. Aber das vielleicht kann das ja im weiteren Verlauf der Saison dann besser klappen.
Wobei ich ihn auf dieser Position jetzt fast ein bisschen besser gesehen habe als die Woche zuvor in Rostock. Da war er neben Martinovic so ein bisschen in der Luft und wusste auch nicht, wo ist jetzt sein Sturmpartner.
Stimmt.
Das hat man. Also das
er könnte ja übrigens eine historische Figur werden, ne? Er könnte der erste Waldhöfer werden, der niemals vor Publikum im Karl-Benz-Stadion gespielt hat.
Ja, ob man so einen Rekord in seiner Vita haben möchte, sei mal dahingestellt. Aber wo wir gerade bei Rekorden sind, Doppeltorschütze Anton Donkor gestern, also ist man von ihm weniger gewohnt, dass er gleich zweimal als Torschütze in Erscheinung tritt. Das 1:0 gefühlt sechsmal aufgesetzt, bis der Ball im Tor war und gar nicht richtig getroffen, aber war ein schönes Tor aus der Distanz, auch schön aufgelegt. Und
das war ein ziemlich kurioses Tor, fand ich, weil auch die Vorlage von Schuster, das war ja so ein halber Befreiungsschlag so in den Rückraum und den muss man erstmal so annehmen. Ja, das spricht ja auch für eine gute Technik. Den muss man erstmal so annehmen, den Ball. Und dann muss man den erstmal so ins lange Eck zimmern aus fast 25 Metern. Also das war ein super Tor.
Zum Schluss hat er ein bisschen, wie man in Mannheim sagt, das Esser-Kennel gebraucht, damit er noch über die Linie ist. Aber wie gesagt, fragt keiner danach. 1:0. Und dann auch nach dem zweiten Tor, was ein krasser Torwartfehler war, vom Bayern-Keeper schön vorbeigesprungen am Ball und Donko dann die Haarspitzen hingehalten. Auch wieder diese Führung abgegeben. Und da sind wir wieder beim Latein. Male Partam, male die Labuntur, heißt da so schön, wie gewonnen, so zerronnen. Das war so ein bisschen
Mensch.
Ich habe auch ein bisschen gekramt. Das war so ein bisschen das Manko, dass man einfach die Führung dann nicht über die Zeit gebracht hat.
Ja.
Wobei, wie gesagt, der Waldhof da schon ein bisschen Oberwasser hatte. Gerade auch nach der Halbzeit reingekommen, Riesenchance wieder von Kostli. Da machst du vielleicht das 3-1 und dann ist die Sache mehr oder weniger gegessen und dann gehst du halt doch wieder mit dem Punkt vom Platz. Dann.
Es ist natürlich ein bisschen profan, aber man muss halt auch mal festhalten, dass den Buwe in den letzten Wochen das Spielglück so ein bisschen abgegangen ist. Das Derby gegen Lautern will ich da mal ausklammern. Da haben sie auch verdient verloren. Aber wenn man da mal zurückblickt, dieses 0-1 gegen Wien Wiesbaden in der 88. Also das ist ja mindestens ein Unentschieden. Und wenn sie eine von ihren Chancen genutzt hätten, gewinnst du da vielleicht auch mal 1-0. Rostock, da haben sie jetzt selber fast gar keine Torchance gehabt. Aber Hansa hat jetzt auch nicht gerade die Sterne vom Himmel gespielt. Das kann auch mal 0-0 ausgehen. Und das Spiel gestern fällt in die gleiche Kategorie. 1-0 Führung, dummen Elfmeter bekommen, 1-1. Dann gehst du 2-1 in Führung, hast kurz nach der Pause die Riesenchance auf 3-1, vergibst die und kriegst praktisch im Gegenzug den Ausgleich. Und nach dem 2-2 hat man dann schon gemerkt, da sind dann so ein bisschen die Köpfe runtergegangen und da war dann halt, oh, jetzt gucken wir lieber erstmal, dass wir das Unentschieden halten. Und wenn du den Bayern den Ball überlässt. Ich meine, wie gut die ausgebildet sind in ihrer Nachwuchsakademie im Campus da, das muss ich dir nicht erzählen. Nee,
da läufst du nur hinterher, das hat man dann gesehen.
Ach so, also, und die können dann halt auch mal in der 75. Minute noch einen einwechseln, der heißt Jan-Fiete Arp, der galt mal als große Sturmhoffnung des Hamburger SV und da spielte der Hamburger SV noch in der Bundesliga. Also da ist schon viel Potenzial da und wenn du die spielen lässt und du musst hinterherlaufen, dann kann das ein sehr, sehr bitteres Spiel werden. Und Thema Spielglück, dann gab es unter anderem wegen dieser Segert-Verletzung. 7 Minuten Nachspielzeit fanden wir jetzt alle auch sehr, sehr erstaunlich. Und in der letzten Minute von dieser Nachspielzeit gab es halt eine Szene, wo der Ball durchgesteckt wird auf Marcel Gottschling und der wäre alleine aufs Tor zugelaufen, ob er den jetzt reingeschossen hätte.
Steht auf einem anderen Blatt. Frage, ja.
Aber dann wird fälschlicherweise auf Abseits entschieden. Also es waren halt zwei schon mit entscheidende Fehlentscheidungen gegen den SV Waldhof am Montagabend. Also das meine ich zum Thema Spielglück. Da sind sie jetzt auch nicht gerade von verfolgt im Moment.
Ja, und zum Thema Glück, auch der Elfmeter wäre ja fast haltbar gewesen. Ja, das ist ja seltsam, das zu sagen, dass man einen Elfmeter halten kann. Aber Königsmann war ja schon in der Ecke, hat die Hände dran und das Ding rutscht trotzdem noch rein. Er hat sich auch tierisch geärgert hinterher.
Ja, und er war jetzt auch nicht gerade knallhart geschossen.
Nee, also da kam einiges zusammen an diesem Montagabend, was so auch hätte anders laufen können. Ja, Schiedsrichterentscheidungen, dann einen Elfmeter, den du vielleicht halten kannst. Und wobei, da muss man sagen, Königsmann hat auch 2-3 Paraden gezeigt. Da hätte es auch andersrum ausgehen können. Ja. Aber die Chancenverteilung war durchaus so, dass der Waldhof die klaren Dinger gehabt hat. Und wenn da noch eine reingeht, dann sieht es vielleicht dann anders aus.
Also, ja, ich würd da ganz gerne noch auf eine Szene zu sprechen kommen. So ein Schockmoment. Ne? Also in der 75. Minute hat sich der Bayern-Torwart Lukas Schneller Ich glaube, er wollte sich für den Oliver Kahn Gedächtnispreis bewerben.
Das hat er ein paar Mal gemacht am Montag, da mit den
Kopfballen
außerhalb des Strafraums.
Man kann jetzt sagen, so muss natürlich auch ein Torwart spielen. Ja? Ich meine, auch wenn du beim FC Bayern dich durchsetzen willst, wenn du da zu devot auftrittst, wirst du wahrscheinlich auch nichts. Ja? Aber da hat das natürlich übertrieben. Es war eine Freischussflanke von Jastrzemski und Marcel Seger ist eigentlich ganz stinknormal zum Kopfball hochgegangen.
Und hat ihn im Rücken. Er sieht ihn also überhaupt
sieht nicht.
Er sieht überhaupt nicht den Einschlag kommen.
Ja. Und der kommt halt angerauscht mit beiden Fäusten voraus und räumt den ab. Ja. Patrick Klöckner hat hinterher gesagt, dass der Marcel war wohl sogar kurzzeitig mal ganz weggetreten. Er ist dann wieder aufgestanden, wollte noch spielen. Also es waren gruselige Szenen und dann haben sie ihn vom Platz geführt. Ist dann auch sofort danach ins Krankenhaus gebracht worden. Das war so eine Szene, die wollen wir eigentlich nicht sehen. Aber es war halt auch so, ein Elfmeter war es wiederum auch nicht.
Nee.
Also solange er den Ball trifft, ist es eine normale Situation.
War halt mit...
Hart.
Mit,
überhart.
Ja. Ohne Rücksicht auf Verluste da mal reingegangen. Und
genau.
Ja, wenn wir das dann zusammenfassen, was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, vielleicht auch die Rolle von Max Christiansen im Mittelfeld. Das ist viel über die Mitte gekommen bei den Bayern. Da hat mir so ein bisschen die defensive Präsenz gefehlt. Hast du es ähnlich gesehen, dass da vielleicht ein bisschen mehr...
Christiansen und Schuster auch zwiespältig. Also ich
fand, ist ja gerade das Duo, wo man gesagt hat, wenn die zwei wieder da sind, dann gewinnt das Waldhofspiel nochmal die nächste Stufe an Qualität. Habe ich bis jetzt noch nicht so feststellen können. Ich glaube, gerade Max Christiansen braucht noch ein bisschen...
Der gilt das gleiche wie bei Max. Der ist auch noch bestimmt noch nicht bei 100%. Schusters Leistung habe ich auch so zwiespältig gesehen. Er hat beim Pressing in der Offensive hat er viele Bälle geklaut, hat auch 2-3 gute Chancen eingeleitet dadurch, auch das 1-0 ja. Aber du hast schon recht, die Mitte, die Defensivzentrale wirkt jetzt nicht so stabil, wie das eigentlich sein müsste. Die Bayern konnten sich dann schon teilweise relativ einfach durchkombinieren und diese gute Stabilität, die man da erwarten könnte, wenn man zwei Spieler von diesem Format da spielen hat, die war nicht zu erkennen.
Ja, also Luft nach oben und schauen wir einfach mal, wie es sich weiterentwickelt. Und beim Thema Luft nach oben möchte ich auch noch auf eine Szene oder eine Begebenheit kommen, die jetzt nichts unmittelbar mit dem Spiel zu tun hatte. Aber wenn man sich die TV-Übertragung bei Magenta Sport angeschaut hat, gab es ja dann noch das Halbzeitinterview mit Sportchef Kienz. Und da hat mich ein bisschen erstaunt, wie er da auf die Frage nach der Vertragslaufzeit des Trainers eingegangen ist oder was mit dem Trainer überhaupt ist. Und da wurde einfach gesagt, dass über Vertragslaufzeiten ja generell beim Waldhof, warum auch immer diese Politik jetzt nach vorne gebracht wurde, keine Angaben gemacht werden. Aber auch auf Nachfrage kam dann einfach kein Statement irgendwie, sondern nur warten wir es mal ab oder wenn Sie das so sehen oder es kam null, ja, und das ist natürlich sofort aufgegriffen worden vom Moderator, so nach dem Motto, kein Bekenntnis zum Trainer. Und da muss ich auch nochmal sagen, also das war von der Außendarstellung, Außenwirkung schon ein bisschen dünn, ja. Man kann ja da ganz problemlos sagen, über Vertragslaufzeiten machen wir keine Angaben, aber Sie sehen doch, es läuft doch alles nach Plan, wir stehen gut da, der Trainer macht eine gute Arbeit und die Trainerfrage ist die letzte, die uns beschäftigt, um das einfach abzubügeln, wenn man das so will, aber
er hat das Thema ein bisschen eröffnet.
Da wurde ein Tor aufgemacht, das, glaube ich, ohne Not aufgemacht wurde und jetzt darf wieder munter spekuliert werden. Das heißt so schön auf Latein, ja, etiam tacere est responsere. Schweigen ist auch eine Antwort.
Und Mensch, das ist ja immer besser.
Genau. Und dieses Schweigen in dem Moment war falsch. Also da habe ich dann auch ein bisschen geschluckt und habe gedacht, wir sind ja Medienpartner des SV Waldhof und vielleicht ist da auch mal eine Medienschulung angebracht, dass wir nicht immer nur die Auswechslungen präsentieren im Stadion, sondern vielleicht da auch mal ein bisschen beratend zur Seite stehen, wie man mit so Fragen einfach ein bisschen souveräner umgehen kann, ohne dass man sich jetzt so Tore aufmacht, ohne Not. Ja.
Also wenn du mal meine ganz ehrliche Meinung zu dem Thema wir geben nicht bekannt, wie lange die Verträge laufen, wissen willst oder hören willst. Ich halte das für ein ziemlich großes Affentheater. Das macht auch fast kein anderer Verein im deutschen Profifußball. Ich glaube, der SC Freiburg macht es noch. Der Hintergrund ist offenbar...
Man möchte natürlich nicht diese Diskussion oder die Fragerei, der Vertrag von XY läuft im Sommer aus, was ist mit dem eigentlich? Das möchte man sich ersparen, aber man kann ja damit auch offensiv umgehen. Und zum Thema, wir machen keine Angaben, wenn man weiß, wo man gucken muss.
Das findet man ja sowieso alles. Ja. Und wir wissen ja aus zuverlässiger Quelle, dass der Klöckner sowieso Vertrag hat nächste Saison. Also ich verstehe das nicht, warum sie diese Direktive rausgegeben haben. Auch bei Komp und Kienz, bei Geschäftsführer Komp und bei Kienz selbst, ist die Vertragslaufzeit ja nicht kommuniziert worden. Es wurde dann gesagt, die Verträge wurden längerfristig verlängert. Also längerfristig heißt beim SV Waldhof länger als ein Jahr. Bei Komp ist es, wie wir wissen, bis 2023. Ich glaube auch so ein bisschen der Hintergrund, warum da so ein Theater gemacht wird um diese Vertragslaufzeiten, ist ja, dass Bernhard Drares unter anderem deshalb gegangen ist, weil er nur immer Einjahresverträge bekommen hat und zwei Jahresverträge bekommen wollte. Also es ist ein Politikum geworden und dementsprechend will man das jetzt nicht mehr bekannt geben. Ich würde auf gut Deutsch sagen, da könnten sie sich auch mal ein bisschen locker machen.
Ja, und wie gesagt, mit so Aussagen wie am Montagabend machst du dir dann trotzdem ein Fass auf, dass man ja eigentlich zuhalten will, ja, und dann muss man einfach
anderen, so funktionieren halt dann Medien, wenn du halt gefragt wirst nach dem Trainer und du lässt es halt offen,
dann heißt sofort kein Bekenntnis zu.
So.
Und
so,
dann hast du das Thema, ja. So. Wenn du die Hintergründe nicht kennst, ja.
Ist überflüssig.
Aber gut. Ja. Ist nicht unsere Baustelle. Wir sind noch nicht für die Außendarstellung zuständig. Aber wie gesagt, wir bieten es gerne an, hier mal ein bisschen in die Medienpartnerschaft zu vertiefen. Okay. Gucken wir weiter, schließen wir das Thema vielleicht ab. Wir haben ja am nächsten Samstag schon wieder eine Partie beim SC, beim ersten FC. Jetzt bin ich schon wieder in den Handball gerutscht. Genau. Nicht der SC Magdeburg, sondern der erste FC
Magdeburg.
Magdeburg, absoluter Traditionsverein aus dem Osten. Wenn du mal da durchs Harz fährst, da siehst du noch Aufkleber in Goslar, ein riesen Einzugsgebiet, auch die Konkurrenz zu Halle. Kann man es hier ein bisschen vergleichen mit dem Derby FCK gegen SVW, also eine riesen Konkurrenz und ein riesen Einzugsgebiet hier in Sachsen-Anhalt, riesen Traditionsverein, der aber ordentlich unten drin hängt und der auch mit dem neuen Trainer bisher nicht die Trendwende geschafft hat. Es ist ja Christian Tietz seit 3 Spielen dort im Amt und er hat einen richtigen Horrorstart hingelegt. 3 Spiele, 3 Niederlagen, 1-7 Tore. Das ist jetzt Stand Sonntagnachmittag. Magdeburg hat ja am Dienstag, frühen Abend noch das Nachholspiel gegen Viktoria. Wir zeichnen Dienstag nachmittags auf. Insofern wissen wir nicht, wie dieses Spiel ausgegangen ist, Stand jetzt. Aber selbst wenn sie das gewinnen würden, stehen sie immer noch ordentlich unten drin und die Konkurrenz hat ja noch viele Nachholspiele in der Hinterhand. Also ich fürchte fast um meinen Verwandtenbesuch nächste Saison in Magdeburg, was mich sehr traurig machen würde, weil das ist eigentlich auch eine nette Stadt und wenn man dieses Stadion mal...
Ich habe das ja beim letzten Mal schon gesagt, ich finde, das ist ein super Fußballstandort und...
auch riesige Fankultur. Wir hatten die einmal hier letztes Jahr, war Magdeburg, als noch Zuschauer erlaubt waren. Da war der ganze Block voll, die fahren da 500 Kilometer runter und also echt ein toller Gegner.
Ja, man muss sagen, die Prognose ist düster, düster, düster. Es ist aber auch für den Waldhof ein sehr, sehr unangenehmes Spiel. Weil wenn du selber in einer halbwegs komfortablen Tabellensituation immer noch bist und fährst zu einem Gegner, dem wirklich das Wasser bis zum Hals steht und darüber hinaus, man kann sich vorstellen, was da am Samstag passieren wird. Also die werden mit allem, was sie haben, versuchen, diesen Sieg zu holen. Und es wird wahrscheinlich so eine Härte und so eine Emotionalität drin sein, wie es der FCK hier im Derby gezeigt hat. So ein Spiel kann man erwarten. Und da muss der SV Waldhof dagegen halten. Und dann vielleicht, wenn die machen ja Fehler. Also wenn die keine Fehler machen würden, würden die nicht am vorletzten Platz stehen. So, das heißt also, und dann muss der SV Waldhof dann seine Chancen nutzen. Und ich glaube, wenn die mal in Rückstand geraten,
gehen die Köpfe runter.
Das glaube ich auch.
Ich glaube, die sind langsam auch so an einem Punkt, wo du dann auch nicht mehr an dich selbst glaubst.
Und der Trainerwechsel ist halt auch völlig verpufft. Und die werden es schon schwer haben. Ich finde halt, grundsätzlich muss man das Programm vom Waldhof, da muss man jetzt auch das die Woche drauf, das Spiel gegen Meppen, man muss es also eigentlich zusammen sehen. Es sind jetzt zwei Spiele gegen Abstiegskandidaten, die jetzt kommen. Man selber ist Tabellenzehnter mit 34 Punkten. Man hat 10 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Also man ist in einer halbwegs gesicherten Position und man kann, wenn man, sagen wir mal, aus den beiden Partien jetzt ohne Niederlage rausgeht, kann man sich so konsolidieren, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass der Rest der Saison auch sorgenfrei verlaufen wird. Wenn man allerdings in Magdeburg verliert und vielleicht zu Hause gegen Meppen auch noch verliert, dann kann man vielleicht wieder in diesen Abstiegsstrudel hineingeraten. Und das sollte man dann doch zu vermeiden versuchen.
Ja, das sind ja aber jetzt richtige düstere Szenarien.
Naja gut, ich meine, wir reden halt immer noch davon, dass der SV Waldhof hat im Februar keinen Punkt geholt und kein Tor geschossen, hat jetzt unentschieden zu Hause gegen Bayern 2
gespielt. Der Trend geht doch nach oben eindeutig.
Ja, wie gesagt, aber man muss
auch was die Chancen betrifft, so viele Chancen wie am Montag.
Man muss in der dritten Liga aufpassen. Also ich finde, dafür, dass bis auf Ferrati jetzt wieder alle Leistungsträger zur Verfügung standen gegen Bayern 2, war das jetzt nicht die Glanzleistung. Ja? Also das war jetzt okay, haben auch mal wieder Chancen herausgespielt, das war schon alles in Ordnung.
Das waren mehr Chancen als im ganzen Februar zusammen.
Ja, okay, aber es war auch nur Bayern 2.
Ich weiß, was du meinst.
Ja, es war auch nur Bayern 2. Also da sollte man lieber vorsichtig sein. Ja? Und wie gesagt, dieses Magdeburg-Spiel äußerst unangenehm.
Okay, aber da ich jetzt zum Abschluss nochmal im Buch gewühlt habe und den Spruch gefunden habe, dum spiro, spero, das heißt, solange ich atme, hoffe ich auf den ersten Sieg nach jetzt 4 Partien ohne Dreier am Samstag. Da sind wir jetzt schon bei unserer Tipprunde.
Aber die Tipprunde, die steht doch bei dir eher unter dem Motto, erraro humanum est.
Ja gut, ab und zu bin ich jetzt nicht so ganz daneben.
Ah ja.
Ja, gut. Aber ich glaube, das Zitat war auch nicht ganz korrekt, aber das schaue ich nochmal nach.
Errare humanum est. Irren ist menschlich, aber 100%.
Errare, ich habe erraro verstanden.
Den Infinitiv kann ich wohl schon.
Ich wollte gerade sagen, dass die grammatikalische Form hier noch falsch ist. Aber das beiseite, einfach den Tipp. Ich sagte, Waldhof gehen 2-1 in Magdeburg.
Ja, ich tippe 2-2.
2-2?
Ja.
Gegen zwei Buden, gegen diese...
Ja, ich glaube schon.
Eulen da.
Ja, aber wie gesagt, das ist mittlerweile fast deren ihre letzte Chance. Die müssen einen Punkteschnitt von 2 holen in den letzten Spielen. Also das heißt, die müssen immer auf Sieg gehen. Das sprichwörtliche Messer zwischen den Zähnen. Und wie gesagt, ich hab das Derby da in unguter Erinnerung. So von der Ausgangslage her war das ähnlich und deshalb bin ich lieber ein bisschen zurückhaltend.
Okay, dann reden wir einfach am Sonntag nochmal drüber, wenn wir dann auch wissen, wie es ausgegangen ist. Okay, das war's dann auch mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast@mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Spaß an Podcasts habt, hört doch auch einmal bei den Eishockey-Kollegen und dem MM Adler-Check rein. Also tschüss, bis zum nächsten Mal nach dem Heimspiel gegen den SV Meppen, sagt Thorsten Hof.
Bleibt gesund, sagt Alex Müller.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.